Das ist nach wie vor eine gefährliche Droge. Das ist mir alles noch viel zu unausgegoren in diesem Gesetz. Es ist insgesamt noch viel zu viel ungeregelt. Das ist ein Stück weit schon frustrierend. Ich will allerdings auch davor wegschicken, dass wir mit den Grünen ein wirklich gutes Verhältnis haben. Als Strafrichterin weiß ich, dass alles irgendwie ausgenutzt wird. Jedes kleine Schlupfloch, also was schiefgehen kann, geht schief. Wir sind ja nicht irgendwer, wir sind die dritte Säule der Staatsgewalt. Ohne uns gibt es keine Rechtssicherheit, keinen Rechtsfrieden, keine Gerechtigkeit. Und ich glaube, ich bin eigentlich so ziemlich in der Mitte. Wobei das dann in der SPD natürlich weiter rechts ist und in der CDU wäre es links. Also man hat nur ein Leben, hat nur einmal die Chance dabei zu sein, wenn die Kinder klein sind. Und dann habe ich eben für mich entschieden, das ist für mich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um im Landtag zu sein. Wenn man sich überlegt, dass ein bewaffnetes Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren bedroht ist und man sich dann überlegt, dass ein Totschlag auch mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren bedroht ist, das finde ich absolut ungerecht. Ich bin gespannt.
Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Wir sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick begrüße ich heute am 2. Mai Katrin Wahlmann, Niedersachsens Justizministerin von der SPD. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich.
Seit 2022 sind Sie zurück in der niedersächsischen Landespolitik. Ein Comeback sozusagen. Denn bevor Sie Justizministerin geworden sind, waren Sie auch schon mal Landtagsabgeordnete für Ihre Partei, liegt aber schon etwas zurück. Aber eins nach dem anderen stellen wir sie erstmal vor. Katrin Heike Rühl, so der Geburtsname, ist am 4. August 1977 in Osnabrück geboren, in Haßbergen aufgewachsen und zur Schule gegangen, hat Abitur gemacht 1997. Im Jahr davor sind sie SPD-Mitglied geworden. Wieso denn das?
Naja, ich habe mich eigentlich immer schon sehr für Politik interessiert. Ich hatte auch immer schon einen starken Gerechtigkeitssinn. Das geht bei mir so ein bisschen Hand in Hand und war immer Klassensprecherin, Schülersprecherin und solche Dinge, weil ich immer wollte, dass es ja für alle gerecht zugeht. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ich möchte jetzt nicht nur in Anführungszeichen Schulpolitik machen, sondern mich darüber hinaus politisch informieren. Und dann habe ich mir die politischen Parteien mal so angeguckt, die es damals gab. Das waren 4. Oder im Wesentlichen 4 und davon sagte mir die SPD am meisten zu und dann bin ich einfach mal zu einer Veranstaltung der Jusos in Haßbergen gegangen. Die freuten sich, dass jemand Junges, Neues da war und dann haben wir festgestellt, dass unsere Werte übereinstimmen sozusagen, dann bin ich dabei geblieben.
Nach dem Parteientritt und dem Abitur kam dann das Studium Rechtswissenschaften in Münster und Frankreich inklusive, so habe ich gelesen, einer fachspezifischen Fremdsprachenausbildung. Könnten Sie also auch Richterin in Frankreich werden oder könnte Emmanuel Macron Sie abwerben für das Kabinett in Frankreich?
Ganz so weit geht es dann doch nicht, aber das war ein 4 Semester französisches Recht an der Uni in Münster und ich habe halt danach dann noch ein Auslandssemester mit drangehängt. Also ich spreche wohl ganz gut Französisch, aber für eine Richterin in Frankreich wird es jetzt doch nicht reichen.
Sie haben sich dann für die Richterinnenkarriere hier in Deutschland entschieden. Bis 2013, da hatten Sie dann zum zweiten Mal schon kandidiert für den Niedersächsischen Landtag und sind über die Liste eingezogen, waren dann eine Legislaturperiode lang Landtagsabgeordnete, haben aber schon 2017 gesagt, bei der nächsten Wahl wollen Sie nicht wieder antreten. Die Wahl kam dann nicht 2018 wie geplant, sondern doch schon 2017, aber das ist ein anderes Kapitel der niedersächsischen Geschichte. Sie haben aber gesagt, Sie wollen nicht mehr. Warum denn? Hat es Ihnen nicht gefallen im Landtag?
Doch schon. Also ich mag die niedersächsische Landespolitik sehr gerne, wie man ja jetzt auch sieht. Allerdings hatte das bei mir familiäre Gründe. Also wir hatten schon ein Kind, als ich in den Landtag gewählt wurde. Die war damals 1 und ich bin dann während der Legislaturperiode wieder schwanger geworden. Wir haben mein zweites Kind bekommen und das war schon ein unglaublicher Kraftakt von Osnabrück aus, immer nach Hannover zu pendeln. Das ist ja tatsächlich verlorene Zeit eigentlich. Man hat dann aber auch immer Zeitdruck, weil man schnell nach Hause muss oder will, um sich um die Kinder zu kümmern. Und obwohl es eigentlich meinen Kindern gut ging, weil die immer von Papa, der hat nämlich ein Jahr Elternzeit genommen oder auch dann von meinen Eltern betreut wurden, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, ich verpasse alles. Und das, dann macht man sich irgendwann Gedanken darüber, will ich das so? Und man hat nur ein Leben, hat nur einmal die Chance dabei zu sein, wenn die Kinder klein sind. Und dann habe ich eben für mich entschieden, das ist für mich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um im Landtag zu sein. Und vielleicht, also das habe ich mir immer offen gelassen, vielleicht komme ich nochmal irgendwann wieder. Und ich war dann aber auch sehr froh damit, wieder Richterin zu sein, weil das wirklich auch mein Traumjob immer war oder mein Traumberuf, weil es ist wirklich unglaublich ein toller Beruf. Man kann sehr viel entscheiden, man kann auch Gerechtigkeit schaffen und da schließt sich dann sozusagen der Kreis. Deswegen war ich damit ganz zufrieden erstmal in dem Moment.
Sie haben dieses Thema aber, diese Problematik, die Sie da beschrieben haben, dann auch aufgegriffen für Ihre Promotion. War das Thema Mutterschutz und Elternzeit für Abgeordnete? Ich finde ein super spannendes Thema. Ich habe mich im vergangenen Jahr, glaube ich, schon mal, also noch vor der Landtagswahl, für den Rundblick mit dem Thema beschäftigt, weil es da relativ viele Eltern, junge Eltern im Parlament gab und habe mir mal erzählen lassen, wie das da wahrgenommen wird. Und da hat man mir schon gesagt, da gab es mal die Katrin Wahlmann, die ist jetzt hier gar nicht mehr im Landtag, die kennen Sie gar nicht, aber die hat da was zu geschrieben, da waren ganz Sachen mit dabei. Können Sie noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was Sie da erarbeitet haben?
Ja, mir ist eben aufgefallen, oder was heißt aufgefallen? Logischerweise ist mir aufgefallen, dass es weder Elternzeit noch Mutterschutz gibt für Abgeordnete. Das heißt, wenn man in Niedersachsen schwanger wird, dann hat man keinen Mutterschutz. Man kann mit seiner Fraktion verhandeln sozusagen, wie lange man wegbleiben kann. Also das geht auch meistens für eine gewisse Zeit, dass man vertreten wird. Aber wir hatten ja von 2013 bis 2017 die Besonderheit, dass wir nur eine Einstimmenmehrheit hatten. Rot-Grün hatte ja damals genau eine Stimme mehr und darum musste eigentlich immer jeder an Bord sein. Es sei denn, man hatte Pairing vereinbart. Das heißt, dass wenn einer von uns in dem Fall nicht da war, hatte man mit der CDU oder mit der FDP vereinbart, dass eben ein Abgeordneter von denen dann auch nicht mit abgestimmt hat. Das war aber jedes Mal ein ziemlicher Kraftakt quasi, weil man jedes Mal neu verhandeln musste. Und deswegen konnte auch niemand lange krank sein oder lange wegbleiben. Und das fand ich doch sehr bemerkenswert, dass es sowas gar nicht gab. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wenn man doch eigentlich die Bevölkerung abbilden will in einem Parlament, dann will man doch nicht nur jung und alt und alle möglichen Berufsgruppen, sondern man will auch junge Eltern in der Familienphase, weil die ja eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge mit reinbringen, als man es möglicherweise mit 60 oder 65 hat, wenn man schon ganz, ganz lange aus dieser Phase raus ist. Und ja, wenn man eben so ein buntes Parlament haben möchte, dann muss man auch junge Eltern dabei haben und dann sollte man auch dafür sorgen, dass die gute Arbeitsbedingungen haben. Und da ist eben ein Punkt, dass man auch Elternzeit oder Mutterschutz, also Mutterschutz geht ja sogar noch weiter, ne? Oder geht dem voraus, dass man Mutterschutz und Elternzeit für Abgeordnete schafft. Und da das ja eine Doktorarbeit war, habe ich das Ganze wissenschaftlich, rechtswissenschaftlich untersucht, welche Möglichkeiten es geben könnte, das einzuführen. Und gleichzeitig das Ganze verfassungskonform ist, weil das ja nicht so ganz einfach ist, das zu tun. Aber ich meine, dass ich eine ganz gute Möglichkeit gefunden habe, in der jemand für ein halbes Jahr, also ein Abgeordneter oder Abgeordnete, ein halbes Jahr Elternzeit nimmt und jemand anders für ein halbes Jahr nachrückt. Und wenn dann der Ursprungsabgeordnete wiederkommt, dann geht der Nachrücker, die Nachrückerin wieder auf den ersten Platz in der Nachrückerliste zurück. Und das habe ich rechtswissenschaftlich eben anhand der Verfassung überprüft. Und aus meiner Sicht ist das zulässig und ein gut gangbarer Weg. Und da der Uni das offenbar auch so zusagte, war die Promotion dann auch erfolgreich.
Das mag ja nun juristisch funktionieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass es dann politisch doch schwierig ist, gerade bei einer Parteienlogik, wenn dann jemand so lange raus ist, dann verpasst er viel, dann verpasst man auch viel, so Ränkespiele, die ja auch eine Rolle spielen. Oder man verliert den aus dem Blick und wenn jemand in der Politik nicht mehr im Blick ist, dann wird er nicht mehr für den nächsten Posten gewählt. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man die letzten anderthalb Jahre vor der nächsten Wahl nicht mehr da ist, dann wird man danach nicht mehr aufgestellt. Ist das vielleicht eines der größten Risiken, warum so etwas dann doch nicht funktioniert hat?
Deswegen habe ich ja auch vorgeschlagen, dass man maximal ein halbes Jahr ausscheidet, weil die Legislaturperioden ja doch immer recht kurz sind. Bei uns 5 Jahre, im Bund sind sogar nur 4 Jahre. Und gemessen an dieser Zeitspanne sollte dann natürlich die Zeit des Fehlens nicht so lang sein. Aber ich glaube, dass man ein halbes Jahr ganz gut überbrücken kann, auch ohne den Faktor aus den Augen, aus dem Sinn zu haben.
Haben Sie denn Ihre Arbeit dann einmal in gedruckter Form all Ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Schreibtisch gelegt?
Also ich habe sie zumindest Hanne Modder geschickt, die damals Fraktionsvorsitzende der SPD war und in der letzten Legislaturperiode auch noch. Ich weiß aber nicht, ob sie gelesen hat, ehrlich gesagt. Also sie hat gesagt,
keine Reaktion.
Sie hat sich gefreut und gesagt, sie wollte es berücksichtigen, aber irgendwie ist es dann dazu ja nicht mehr gekommen. Und ich will mich da gar nicht so sehr einmischen jetzt, weil es ja Aufgabe des Parlaments ist, das für sich selbst zu entscheiden.
Also ich kann sagen, dass Gabi Andretta, die damalige Landtagspräsidentin dann in der Legislatur danach, die hat es gelesen, die hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, aber sie hat sich auch sehr für die Vereinbarkeit eingesetzt, aber dieses Modell ist ja noch nicht umgesetzt worden. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wollen sich da nicht einmischen. Dann frage ich jetzt nicht die Justizministerin, sondern die SPD-Politikerin, die Sie ja auch sind. Sollte der Landtag noch mehr tun für die Familienfreundlichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also als Mensch und Politikerin kann ich sagen, auf jeden Fall, weil wir da sehr große Defizite haben. Und das sieht man auch daran, dass wir tatsächlich ein paar junge Leute haben, aber wenige in dieser Familienphase. Und wenn, dann sind es alles Männer, ja nicht selbst ausfallen und meistens das auch so überbrücken, sage ich jetzt mal so, dass sie eigentlich nicht wirklich fehlen.
Also man kann mal für eine kürzere Zeit, vielleicht für ein paar Wochen ausfallen, aber das merkt man dann noch nicht so
sehr. Genau, ja, dann gratulieren alle und schenken dem Kind irgendwas Tolles und dann geht es aber auch weiter.
Als Justizministerin haben Sie ja auch die Aufgabe, Anwältin des Justizapparates zu sein. So möchte ich das mal beschreiben. Also Sie möchten dem politischen Denken noch ein juristisches Denken an die Seite stellen. Würden Sie so auch Ihre Aufgabe verstehen?
Ja, also ich fahre ja ganz viel im Land rum und ich sage immer, ich bin die oberste Vorkämpferin für das Team Justiz. Das ist tatsächlich meine Aufgabe, die Justiz sichtbar zu machen. Wir sind ja nicht irgendwer, wir sind die dritte Säule der Staatsgewalt. Ohne uns gibt es keine Rechtssicherheit, keinen Rechtsfrieden, keine Gerechtigkeit. Und deswegen ist es meine vordringliche Aufgabe, für gute Ausstattung für die Justiz zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Justiz gut arbeiten können, damit dann eben die Rechtssuchenden auch Urteile bekommen.
Würden Sie denn sagen, dass dafür Ihre Richterkarriere eine Voraussetzung gewesen ist, um diesen Job gut machen zu können?
Voraussetzung nicht. Es gibt ja einige Justizministerinnen und Justizminister, die aus anderen Berufen kommen, in anderen Bundesländern. Aber ich glaube, ich habe den ganz starken Eindruck, dass mir das sehr, sehr hilft, weil in jedem Gericht, in jeder Staatsanwaltschaft, in jeder anderen Behörde, in die ich komme, merken ja die Menschen, dass ich ihre Sprache spreche, dass ich weiß, wovon sie sprechen, dass ich auch weiß, wo die Probleme sind und Herausforderungen. Das hilft unglaublich, dass man weiß, wovon man spricht.
Das ist mir aufgefallen bei zwei Dingen, zu denen Sie sich in den vergangenen Jahren dieser Legislatur sehr ausführlich geäußert haben, sehr fachkundig, würde ich sagen, geäußert haben und die Sie mit Werf kritisiert haben. Es waren nämlich Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition im Bund. Da haben Sie als Vertreterin Niedersachsens im Bundesrat, das ist dann Ihre Aufgabe, dazu Stellung zu nehmen, haben Sie kritisch Stellung bezogen und zwar zum einen zum Selbstbestimmungsgesetz. Können Sie noch einmal zusammenfassen, was Sie daran in der Art und Weise, wie es umgesetzt werden sollte oder jetzt auch umgesetzt wird, problematisch fanden?
Ja, also ich muss voranschicken, dass ich überhaupt gar nichts dagegen habe, gegen Selbstbestimmungsgesetz als solches. Und ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen einen unglaublichen Leidensdruck haben unter der jetzigen Gesetzgebung und es durchaus vereinfacht werden muss, das Geschlecht zu ändern, wenn man tatsächlich irgendwie das Bedürfnis hat, das Geschlecht zu ändern.
Ein kurzer Einschub. Es geht ja darum, dass das Transsexuellengesetz aus den 80er Jahren reformiert werden muss. Die Vorgabe gibt es sowieso vom Bundesverfassungsgericht. Da sind sich auch alle einig, sehen alle so, dass es gemacht werden muss. Und es ging ja eher um die Frage, wie kann der Geschlechtseintrag geändert werden? Ganzes Themenbereich mit geschlechtsangleichen Operationen hat damit nichts zu tun, nur damit wir für die Hörerinnen und Hörer hier auf einer Stufe sind. Okay, und also zu Ihrer Kritik daran?
Mir war das Ganze ein bisschen zu einfach. Also ich verstehe wohl, dass man die Menschen, die den Geschlechtseintrag ändern wollen, dass man denen nicht zu große Hürden bauen will. Im Moment waren sie zu hoch, aber man kann ja jetzt oder demnächst dann einfach zum Standesamt gehen und sich umeintragen lassen und ohne jegliches Gutachten, ohne jegliches Rechtsgespräch oder Beratung oder was auch immer. Und da besteht für die Justiz die Gefahr, dass es auch Menschen tun, die in Wirklichkeit gar nicht ihr Geschlecht selbst irgendwie in Frage stellen oder sich anders zugehörig fühlen, sondern die das ausnutzen möchten. Und als Strafrichterin weiß ich, dass alles irgendwie ausgenutzt wird. Jedes kleine Schlupfloch, also was schiefgehen kann, geht schief sozusagen. Ohne jetzt zu pessimistisch klingen zu wollen, aber das ist tatsächlich ja die strafrichterliche Erfahrung. Und es wird Menschen geben, da haben wir auch tatsächlich schon Hinweise drauf, die versuchen werden, zum Beispiel in Frauengefängnisse zu kommen, ohne dass sie sich irgendwie als Frau fühlen, nur weil sie die Möglichkeit dann haben werden, sich als Frau eintragen zu lassen. Und das, und da gibt es noch andere Beispiele, das war so ein Punkt, an dem ich gesagt habe, ganz so einfach darf man es nicht machen, um eben diese Missbrauchsfälle zu verhindern.
Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht auch die Gefahr, dass man nach einer Änderung des Geschlechtseintrags und eben damit auch des Namens im Prinzip keine Rückverfolgbarkeit mehr hat zu einer gewissen Person. Ist das so? Steht das zu befürchten?
Ja, die Gefahr besteht auch. Das habe ich auch tatsächlich mit anderen Justizministerinnen und Ministern diskutiert. Es wird halt sehr unterschiedlich gesehen, inwieweit man überhaupt Personen verfolgen muss. Manche haben da nicht so einen hohen Verfolgungseifer. Aber als diejenige, die auch für die Staatsanwaltschaften zuständig ist, ist es mir schon ein Anliegen, dass wir diejenigen, die Straftaten begangen haben, auch verfolgen können und nicht durch solche Schlupflöcher diejenigen dann entkommen können.
Würden Sie denn sagen, so wie das Selbstbestimmungsgesetz jetzt beschlossen wurde, war das ein Fehler? Das hätte man nicht tun sollen? Oder konnte man noch die gröbsten Fehler ausbügeln?
Naja, ich glaube schon, dass man noch Fehler ausbügeln kann. Ich würde nicht sagen, dass es insgesamt ein Fehler ist, sondern vielleicht ein Schnellschuss oder ein zu schneller Schuss auf jeden Fall. Also man hätte sich mehr Zeit nehmen sollen und mehr auf die Bedenken aus der Praxis hören sollen.
Ähnlich war es dann, glaube ich, auch beim Cannabis-Gesetz, das ja kürzlich beschlossen wurde. Da haben Sie zusammen mit der Innenministerin und dem Sozialminister wirklich sehr lange, sehr energisch dagegen argumentiert und haben gesagt, liebe Ampel, da seid ihr auf dem falschen Weg, so geht's nicht. Am Ende haben sie dann zumindest noch versucht, das Schlimmste für den Rechtsstaat abzuwenden. Es gab eine Pressemitteilung, die mir sehr aufgefallen ist, die ich eben auch wieder sehr fachkundig argumentiert fand, in der sie dann gesagt haben, wenn das Parlament das so will, dann habe ich das jetzt zu akzeptieren. So funktioniert Demokratie nun mal. Aber lasst uns doch zumindest noch mal versuchen, an der einen oder anderen Stelle etwas abzufeilen. Ein Punkt war die Amnestieregelung. Da haben sie gesagt, wenn es die schon geben soll, also lieber gar nicht, aber wenn es die schon geben soll, dann gebt uns noch mal 6 Monate Zeit, damit wir noch Zeit haben, die was 16.000 Akten durchzugucken, damit, ich zitiere mal, damit keine rechtswidrigen Zustände entstehen. Wie frustriert waren Sie denn dann, wenn Sie da am Kabinettstisch sitzen und dann bringen Sie solche Argumente ja vermutlich auch vor. Das wird ja nicht nur in der Pressemitteilung erscheinen, sondern am Kabinettstisch so Thema sein. Und dann sitzen da 4 Ministerinnen und Minister von den Grünen und sagen, ja, ist ja alles nett, aber nö, wir machen das so, wie wir das wollen. Wir haben so lange darauf hingearbeitet. Egal.
Naja, das ist ein Stück weit schon frustrierend. Ich will allerdings auch da vorwegschicken, dass wir also mit den Grünen ein wirklich gutes Verhältnis haben. Auch die ganzen Ministerinnen und Minister untereinander. Wir verstehen uns tatsächlich persönlich gut, aber die Meinungen gehen politisch natürlich auseinander, sonst wären das auch keine 2 unterschiedlichen Parteien. Und wir haben in Niedersachsen die Regelung, dass dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass sich dann Niedersachsen im Bundesrat enthält. Und das war in diesem Fall auch so. Und das muss man dann einfach akzeptieren. Gleichwohl kann ich zum Cannabis-Gesetz sagen, dass ich eben auch wieder aus meiner strafrechtlichen Erfahrung sagen kann, dass man schon vorsichtig sein muss mit so einer Legalisierung, weil man ja den Eindruck erwecken könnte, jetzt ist es legal, also dürft ihr, also könnt ihr auch, also ist es auch nicht mehr so gefährlich. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nach wie vor eine gefährliche Droge. Und ich habe als Strafrichterin einige Angeklagte gesehen, die in zu frühen Jahren viel zu viel gekifft haben und dadurch Hirnstörungen entwickelt haben. Also tatsächlich drogeninduzierte Psychosen, durch die wirklich das Leben verdorben haben. Das kann man nicht anders sagen. Die kommen nicht mehr richtig klar im Leben. Das sind natürlich Einzelfälle, aber die gibt es eben. Und darauf muss man hinweisen, wenn man sowas legalisiert, dass sowas eben auch passieren kann. Und wenn man jetzt diese Legalisierung macht, dann muss man auf jeden Fall den Gesundheitsschutz intensivieren und vor allem auch den Jugendschutz. Und das ist mir alles noch viel zu unausgegoren in diesem Gesetz. Es ist insgesamt noch viel zu viel ungeregelt. Auch zum Beispiel, wer die Kontrollen macht bei den Anbauvereinigungen. Auch wer kontrolliert, wie viel angebaut wird zu Hause. Das ist alles ja noch so ungeregelt, da finde ich, hätte man durchaus auch mal damit warten müssen. Und was die Amnestieregelung betrifft, es ist grundsätzlich schwierig, eine Amnestieregelung einzubauen. Das heißt, im Nachhinein zu sagen, das war zwar damals strafbar, ist uns jetzt aber egal, jetzt seid ihr alle straflos. Das ist zum einen ungerecht für die, die zum Beispiel schon ihre Strafe abgesessen haben. Die haben dann Pech gehabt. Und es schwächt auch die Rechtstreue der Bürgerinnen und Bürger, weil man ja jetzt bei Strafgesetzen nie weiß, ich begehe eine Straftat, aber ob das demnächst noch strafbar ist, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch aufgehoben. Das schwächt insgesamt so die Rechtstreue der Bürgerinnen und Bürger.
Kann ich mir vorstellen, gerade auch vor dem Hintergrund der Prozesse, die jetzt gegen die Reichsbürger beginnen, die ja nun sagen, dieses System, wie es jetzt besteht, kann ich sowieso nicht anerkennen. Wir werden das einfach ändern. Oder auch von Parteien, sagen wir mal die AfD, die sagt, wir werden die Gesetze aber ändern, dann ist das ja jetzt quasi schon egal. Ist das Ihre Sorge?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, wobei ich jetzt nicht an bestimmte gedacht habe, aber generell, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass eine Sache auch in Zukunft noch strafbar sein wird, warum sollte man sich dann dran halten?
Das Selbstbestimmungsgesetz und das Cannabisgesetz sind jetzt ja zwei Beispiele, bei denen Sie sehr deutlich in Opposition gegangen sind, die aber eigentlich für gerade Grün-Gelb in der Ampelkoalition wichtige Liberalisierungsthemen waren. Die Ampelkoalition ist angetreten als Fortschrittskoalition und das waren die Aushängeschilder. Da hat man gesagt, das müssen wir jetzt auch bringen. Bei allem Krach hat man ja auch in der SPD-Bundestagsfraktion irgendwann gesagt, das müssen wir jetzt machen, denn sonst kriegen wir irgendwie gar nichts auf die Reihe. Das gehört ja so mit zu diesem Koalitionslogik dabei mit dazu. Sie sind aber gerade bei diesen Fortschrittsthemen dagegen. Wie konservativ sind Sie denn?
Jeder findet ja eigentlich immer, dass er in der Mitte der Gesellschaft ist. Das geht mir ganz genauso. Ich habe ja auch viele Kontakte zu Menschen, die nicht in der Politik sind. Ich glaube, ich bin eigentlich so ziemlich in der Mitte. Wobei das dann in der SPD natürlich weiter rechts ist und in der CDU wäre es links. Also
Niedersachsen und damit auch Sie haben jetzt ja den Vorsitz bei der JUMICO. Als ich angefangen habe, hier beim Rundweg zu arbeiten, ist mir dieser Begriff JUMICO mal begegnet. Da hat der damalige Pressesprecher der Justizministerin mir was erzählt, was da Thema sein wird und ob das nicht was für ein Rundblick ist. Und ich dachte, was ist denn JUMICO? Ich dachte da an irgendeine Manga-Convention oder sowas. Keine Ahnung, es klang für mich sehr, sehr abstrakt. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, einmal allen zu erklären, was ist denn die JUMICO?
Das ist die Justizministerkonferenz, die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister. Und das ist eine Institution, die trifft sich zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, beziehungsweise jetzt im Frühsommer und einmal im Herbst. Und da kommen alle Justizministerinnen und Minister der Länder zusammen, um über aktuelle Themen zu diskutieren und auch Beschlüsse zu fassen. Dieses Jahr ist sie in Hannover, das geht reihum. Und ich habe jetzt das Glück, sozusagen den Vorsitz zu führen für ein Jahr. Und das wird jetzt im Juni in Hannover stattfinden und im Herbst dann in Berlin in unserer Landesvertretung.
Sie haben gesagt, da werden auch Beschlüsse gefasst. Die Bedeutung dieser Ministertreffen, also der Treffen der Landesminister, die sich zusammenschließen, gewinnt immer mehr Bedeutung, auch wenn sie eigentlich ja so verfassungsrechtlich gar nicht unbedingt vorgesehen sind. Aber das ist so, es hat ja auch eine Logik, man möchte sich besser abstimmen. Es ist unsinnig, irgendwas in Niedersachsen zu machen, wenn das dann in NRW nicht gilt. Haben wir auch bei der Corona-Pandemie immer wieder gemerkt. Damals wurde die Ministerpräsidentenkonferenz immer wichtiger. Die JUMICO hat aus sich selbst heraus ja schon eine gewisse höhere Bedeutung schon immer. Aber wie verbindlich sind denn diese Beschlüsse, die die JUMICO treffen kann?
Die sind formal eigentlich gar nicht verbindlich, haben aber eine relativ große politische Bedeutung, weil wir viele Beschlüsse einstimmig fassen, aber nicht zwangsläufig und oft den Bundesminister oder das Bundesministerium auffordern, gesetzgeberisch tätig zu werden. Und wenn das nicht passiert, dann fordern wir das auch nachdrücklich ein. Also wir haben da schon eine relativ große Durchschlagskraft.
Ist der Bundesjustizminister mit dabei bei den beiden Tagungen?
Ja, der ist immer mit dabei.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie bereiten die Frühjahrstagung vor. Frühjahrstagung, als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedanklich in Anführungszeichen gesetzt. 5. 6. Juni ist schon sommerlich, aber das ist dann auch schön hier in Hannover im Schloss Herrenhausen. Und dann gibt es im Herbst die Tagung in Berlin. Was genau kann man denn bei diesen beiden Treffen erwarten? Was wird da so passieren?
Wir haben am Anfang immer eine Digitalkonferenz. Das haben wir letztes Jahr eingeführt, weil wir alle ganz viele Digitalisierungsprojekte haben und da auch koordinieren, was wir im Einzelnen angehen. Und danach haben wir wirklich einen bunten Strauß an Themen, muss man sagen. Einmal querbeet, jeder kann das einreichen, was er oder sie gerade wichtig findet. Es sind allerdings viele Anträge dabei zu Verfahrensbeschleunigungen. Bei mir gehen die alle ein, ich habe mir die alle angeguckt, weil wir schon merken als Justiz, dass wir an einigen Stellen noch deutlich schneller werden können, sollen. Und was auch ein großes Thema sein wird, ist die Resilienz der Verfassung oder des Rechtsstaats, also die Widerstandskraft unseres demokratischen Rechtsstaats gegen Angriffe.
Das ist ja gerade ein großes Thema im Jahr des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes. Es wird viel darüber diskutiert, wie der Rechtsstaat da abgesichert werden kann. Haben Sie da eine konkrete Vorstellung oder gehören Sie zu denjenigen, die da größeren Handlungsbedarf sehen? Oder würden Sie eher sagen, eigentlich sind wir da relativ safe, da sollte man jetzt nicht zu viel anfassen?
Doch, ich glaube, man kann da schon noch was tun. Insbesondere das Bundesverfassungsgericht sollten wir besser gegen Angriffe, gegen Sturzideen absichern. Und wir Länder haben da auch einen Vorschlag unterbreitet. Den werden wir jetzt aber nochmal auf der JUMICO diskutieren. Deswegen will ich da noch nicht abschließend was zu sagen, weil der sich möglicherweise noch verändern könnte. Aber da kommt auf jeden Fall was aus den Ländern, was wir als Vorschlag machen.
Grob gesagt, ohne dann ins Detail zu gehen, geht es ja darum, dass viele Regelungen, zum Beispiel Wahlregelungen, einfach gesetzlich geregelt sind und nicht in der Verfassung stehen. Und die Überlegung ist, welche Regelungen, die sich so entwickelt haben über die Jahre, möchte man jetzt in der Verfassung absichern, damit nicht mehr eine Mehrheit im Parlament das Verfassungsgericht vereinnahmen
kann. Genau, ja, das trifft es ganz gut. Ja.
Dann sind wir gespannt, was Sie da bei der JuMeCo entscheiden werden, dann notieren wir uns das direkt mal im Kalender.
Ja, es gibt eine Pressekonferenz, da sind Sie herzlich eingeladen.
Sehr gut, notiert. Sie haben Anfang des Jahres, als Sie uns Journalisten bei einem Pressehintergrundgespräch schon mal erklärt haben, wir haben jetzt den JuMeCo-Vorsitz und wir haben was vor, einen Vorstoß angekündigt betreffend den Strafrechtsrahmen. Sie haben da gesagt, der ist absolut unverhältnismäßig. Sie sprachen von Unwuchten. Was läuft denn da falsch?
Das Strafgesetzbuch ist in der heutigen Form ja nicht so en bloc entstanden, sondern es wurde immer mal wieder nachgebessert an der einen oder anderen Stelle. Und manchmal hat man auch gesagt, im Moment ist gerade dieser Straftatbestand besonders wichtig, hat also Strafen geschärft und an anderer Stelle eben nicht. Und dadurch haben wir ein ziemliches Ungleichgewicht, insbesondere was die körperliche Unversehrtheit und die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und auch gegen das Leben im Übrigen betrifft. Die sind verhältnismäßig gering bestraft, mal abgesehen vom Mord, komme ich gleich zu. Während zum Beispiel Drogendelikte relativ hart bestraft werden. Also wenn man, und auch im Übrigen Delikte gegen das Vermögen werden auch relativ hart bestraft. Wenn man sich also zum Beispiel überlegt, dass ein bewaffnetes Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, was eine schwere Straftat ist, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren bedroht ist. Das ist wirklich schon richtig viel. Und man sich dann überlegt, dass ein Totschlag auch mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren bedroht ist. Das finde ich absolut ungerecht. Also das Leben ist ja nun das höchste Gut, was wir haben. Und natürlich sind auch Drogendelikte schlimm. Aber da ist aus meiner Sicht ein Ungleichgewicht, das auf jeden Fall mal wieder ins Gleichgewicht gebracht werden sollte. Und da haben wir noch einige weitere Stellen identifiziert, an denen es auch ungerecht ist. Und das muss man sich mal im Großen und Ganzen angucken.
Das bedeutet auf Beispiele übertragen, ein Dealer, der eine Waffe in der Tasche hat, kann am Ende genauso hart bestraft werden wie jemand, der jemanden die Treppe runtergeschubst hat.
Der dann tot ist.
Der dann tot
ist. Genau,
genau.
Das ist tatsächlich so. Ja.
Gab es denn schon Reaktionen auf diesen Vorstoß, also zum Beispiel aus der Strafjustiz selber, von anderen Justizpolitikern oder von anderen Justizministern?
Also von den Ministerinnen und Ministern noch nicht. Wir haben jetzt gerade so Vorbesprechungsrunden für die JuMeCo und nächsten Montag ist der Strafrechtsausschuss dran und da wird das schon mal diskutiert werden. Von daher hat sich da jetzt noch keiner so richtig gemeldet, aber aus der Justiz habe ich durchaus schon gehört, dass das für positiv befunden wird, was auch nicht verwundert, weil ich ja aus der Justiz komme und das deswegen aus eigener Anschauung kannte. Ich bin gespannt.
Sie sagen, Sie kannten das aus eigener Anschauung. War das denn ein Thema, das Sie selber mit sich getragen haben und jetzt gesagt haben, jetzt ist der Moment, wo ich das anbringen kann? Oder war es dann doch eher so wie Sie und Ihre alten Berufskolleginnen und Kollegen, für die war das immer mal wieder Thema und dann hat man auch so gesagt, hier, mach doch mal.
Ja, das war tatsächlich mein eigenes Thema. Allerdings, also das ist ein Thema, das ich aus der Justiz mitgenommen habe, aber mir selber jetzt in diesem Moment überlegt hatte, das musst du mal zur JuMeCo stellen, weil es wirklich drängt. Wenn Sie Strafrichterin, Strafrichter sind, dann haben Sie ja immer einen bestimmten Strafrahmen zur Verfügung und darum geht es im Prinzip. Dann können Sie nicht unter 5 Jahre gehen, es sei denn, es ist ein minderschwerer Fall, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Sie haben dann den Strafrahmen meinetwegen von 5 bis 15 Jahren und innerhalb dessen müssen Sie gucken, ist es gerecht oder ist es ungerecht, was gibt es für vergleichbare Fälle. Ist derjenige vorbestraft? Ist er geständig? Ist er reuig? Und dann bewegen sie sich in diesem Strafrahmen. Und das kann manchmal ganz schön ungerecht sein. Zum Beispiel eben bei den Drogendelikten auf der einen Seite, aber auch bei Vergewaltigungsdelikten auf der anderen Seite. Da kommt es durchaus vor, dass ein Vergewaltiger mit einer Bewährungsstrafe nach Hause geht. Das stößt in der Bevölkerung immer auf absolutes Unverständnis. Aber die Strafrahmen sind eben einfach so. Und dann muss man sich als Gericht in diesem Strafrahmen bewegen und kann eigentlich nicht anders, häufig.
Als Sie das Justizministerium übernommen haben, gab es so 2 große Aufgaben, die Sie im Prinzip geerbt haben. Das ist die schleppende Digitalisierung und zu viele Aufgaben für zu wenig Personal. Sprechen wir erstmal über die Digitalisierung. Wie geht es denn in dem Bereich jetzt voran?
Ja, Sie haben ja schon angesprochen, dass es die schleppende Digitalisierung war, die ich übernommen habe. In der Tat will ich da keinem zu nahe treten, aber man hat über viele Jahre lang, hätte man doch einen Tick schneller vielleicht schon mal arbeiten sollen, weil wir jetzt wirklich vor der Aufgabe stehen, innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel zu schaffen. Und dafür sind wir aber wirklich gut. Wir sind so im Bundesschnitt ungefähr im Mittelmaß, haben schon die Fachgerichtsbarkeiten, also Arbeitsgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit, Verwaltung und so weiter, fast durchdigitalisiert. Und auch bei den Zivilgerichten, die Oberlandesgerichte und die Landgerichte, die sind komplett auf die digitale Akte umgestellt. Aber jetzt sind wir gerade mittendrin in 80 Amtsgerichten. Und Sie können sich vorstellen, es ist nicht jede und jeder sofort begeistert, wenn er oder sie seine komplette Arbeitsweise umstellen muss. Denn das ist wirklich eine Revolution in der Justiz, die nichts mehr mit Lochen und Abheften, sondern tatsächlich nur noch digital. Und da braucht man unglaublich viel Manpower, also Personal für Schulungen, auch um nochmal dahinter zu stehen und zu sagen, so jetzt müssen Sie da klicken, jetzt müssen Sie da klicken. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Und für 80 Amtsgerichte Schulungen zu organisieren und dann auch noch hinterher dafür zu sorgen, dass es dann auch läuft, wenn die Menschen selber tätig werden sollen, das ist schon wirklich ein Kraftakt. Und da fehlen noch diverse weitere Rechtsgebiete und insbesondere im Strafrecht haben alle Bundesländer große Probleme mit bei der Schnittstelle mit der Polizei, weil die Polizei ein anderes System hat und wir keine Lust, weder Lust noch haben, noch es sinnvoll wäre, alles auszudrucken und dann wieder einzuscannen. Also da brauchen wir Schnittstellen, die zusammenpassen und die gibt es noch nicht. Das ist noch wirklich viel Arbeit.
Wäre denn die Sichtung der 16.000 Cannabis-Fallakten schneller vonstatten gegangen, wenn man das digitalisiert hätte? Oder hätte das daran nichts geändert?
Die leider gar nicht, weil das daran lag, dass im Bundeszentralregister nur drinsteht, Verstoß gegen, meinetwegen Paragraph 29 BTMG und dann, also Betäubungsmittelgesetz. Und dann steht aber nicht da, ist das Cannabis, ist es Ecstasy, ist es Kokain? Und da steht auch nicht dabei, wie viel Gramm. Und wir mussten ja jetzt die ganzen Fälle rausfiltern, in denen Cannabis unter 25 Gramm unterwegs oder unter 50 Gramm zu Hause betroffen waren. Und darum mussten sich Menschen in der Staatsanwaltschaft tatsächlich 16.000 Akten angucken, feststellen, ist es Cannabis unter 25 beziehungsweise unter 50 Gramm? Und wenn ja, dann auch möglicherweise das noch weiter verfolgen, weil wenn das eine Gesamtstrafe war, die sich zusammengesetzt hat aus zwei unterschiedlichen Straftaten, also einmal den Betäubungsmittelverstoß und dann meinetwegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, geht das Ganze zum Gericht. Das Gericht muss gucken, wie viel bleibt da noch über, wenn man jetzt nur die Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hat und dann eine neue Strafe bilden. Und dann wieder zurück an die Staatsanwaltschaft, die dann die Vollstreckung weitergeführt hat. Also ein unglaublicher Aufwand für, ich finde, sehr wenig Ertrag.
Das war nun ja auch eine Aufgabe, die auf einen Personalapparat gestoßen ist, der sowieso schon angespannt war. Wir waren jetzt gemeinsam neulich bei einer Veranstaltung vom Richterbund, bei der es dann auch um den Personalmangel ging, mit dem klaren Appell, wir brauchen natürlich mehr. Es ging um Fälle in der Strafjustiz, da wurde gesagt, wir haben rechnerisch eine 170-prozentige Arbeitsauslastung, also deutlich über dem, was normal leistbar ist. Das heißt dann entweder, es wird verzögert oder viele Menschen müssen viele Überstunden machen. Wie nehmen Sie denn dieses Problem im Justizapparat wahr? Ist der so sehr überfordert, dass der Rechtsstaat da in arge Probleme kommt?
Also der Justizapparat in Gänze nicht, das ist punktuell unterschiedlich. Wir haben teilweise gerade in den Fachgerichtsbarkeiten noch Luft, kann man jetzt so nicht sagen, aber da ist die Lage jedenfalls nicht so angespannt und wir haben auch bei Zivilsachen keine angespannte Lage. Im Gegenteil, da gehen die Zahlen deutlich zurück, aber das im Strafbereich ist das Gegenteil der Fall, also insbesondere bei den Staatsanwaltschaften. Und da auch gerade bei der Staatsanwaltschaft Hannover haben wir unglaublich hohe Eingänge, sich dann letzten Endes auch an die Strafgerichte halt niederschlagen, weil zwar nicht alles angeklagt wird, aber ein großer Teil und deswegen sind auch die Strafkammern an den Landgerichten insbesondere sehr, sehr überlastet. Wir haben in den vergangenen Monaten schon eine Umverteilungsaktion innerhalb der Justiz gestartet. Da haben andere Bereiche, die nicht so stark belastet sind, 20 Stellen für Staatsanwälte und 20 Stellen für den nachgeordneten Bereich abgegeben, vorübergehend. Die sind fast alle zur Staatsanwaltschaft Hannover gegangen. Und ich habe ja zum Haushalt halt noch viele Stellen angemeldet und hoffe, dass ich mich damit durchsetzen kann.
Die Haushaltsverhandlungen laufen jetzt an und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben viele Stellen angemeldet. Können Sie verraten, mit wie vielen Stellen Sie da in die Verhandlung reingehen?
Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir haben einmal eine Liste mit politischen Prioritäten, die geben wir ab, über die verhandeln ganz am Ende der Ministerpräsident, seine Stellvertreterin und die Fraktionsspitzen. Da habe ich Pepsi 1,0 angemeldet. Das wäre eine Vollauslastung zu 100%. Und dann habe ich an einzelnen Stellen nochmal da, wo wir besonders viele brauchen, angemeldet, aber auch einige.
Pepsi ist das Berechnungssystem, ja, damit man ermitteln kann. Es geht darum zu berechnen, auf Grundlage der Fälle, die da behandelt werden, wie viel Arbeit bedeutet das?
Genau.
Und dann wird eben geguckt, wie viel Personalstunden haben wir denn und wenn es ausgeglichen ist, ist es 1,0 und wenn die 0 vorne ist, dann hat man noch was frei und wenn hinter dem Komma noch was kommt, die Zahl also größer als 1 ist, dann hat man eine Überlastung und die haben wir zum Beispiel, das sind die 170%, das wäre dann 1,7 hier in Hannover.
Genau, also wir wollen natürlich, dass jeder nur zu 100% arbeitet seiner jeweiligen Arbeitskraft und natürlich auch die Teilzeitkräfte auch nur mit dem Teilzeitanteil, das ist das Ziel. Ja.
Frau Wallmer, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den Haushaltsverhandlungen und vielen Dank, dass Sie hier
waren. Danke, das kann ich gut gebrauchen.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.